Vis-à-vis.
Frau Garne, Sie sind Gründerin des Psychotherapienetzwerkes MECFS in der Charité. Ist die myalgische Enzephalomyelitis, das chronische Fatigue-Syndrom, ist das eine psychische oder psychosomatische Erkrankung?
Nein, um Himmels Willen, nein. Und ich muss das mit der Vehemenz sagen, weil diese Idee, dass es eine psychische oder psychosomatische Erkrankung sein könnte, viel, viel, viel Leid verursacht.
Was ist es denn dann? Vielleicht können wir, um das zu klären am Anfang doch, dass Sie kurz sagen, was ist das Wesentliche dieser Krankheit?
MECFS ist eine schwere multisystemische Erkrankung und die Symptome, die am gravierendsten sind, ist ein unfassbar starkes, dauerhaftes, grippeartiges, schweres Krankheitsgefühl, vielerlei Schmerzen, also man zählt immer wieder auf, so bis zu 200 Symptomen. Mal ist es die gesamte Haut, mal ist es der Kopf, der sich migräneartig schmerzhaft anfühlt. Die Muskeln tun weh, es sind Organe, die wehtun. Auf einmal schwellen ihnen die Lymphknoten an. Ja, und das ganz spezifische Charakteristikum von MECFS ist die Post-Exertional Malaise. Das ist abgekürzt PEM. Und das ist eine Zustandsverschlechterung nach bereits geringfügiger Belastung. Und das ist so ein bisschen auch das Teuflische, dass diese geringfügige Belastung je nach Schwere der Erkrankung, das kann zum Beispiel bei einem milder Betroffenen sein, dass er zur Arbeit gegangen ist und nach Hause gekommen ist und vielleicht sich noch eine Einkaufstüte geschleppt haben, also etwas, was er normalerweise in seiner normalen Alltagsroutine ganz selbstverständlich macht. Aber am nächsten Tag oder vielleicht auch am übernächsten Tag merkt er auf einmal völlig diesen ganz normalen Alltag, ich gehe zur Arbeit, gehe heim und trage eine Tasche, dass er auf einmal so richtig ein Krankheitsgefühl hat und die Muskeln tun weh und eben auf einmal habe ich im Nacken wie eine Eisschicht hängen und man bringt das ja nicht damit in Verbindung, aber dieser Zustand, der vorher so subklinisch, man dachte vielleicht so, ach, ganz fit bin ich nicht diese Woche, der kann sich drastisch verschlechtern, aber noch eindrücklicher ist das, wenn Betroffene schwerer erkrankt sind und dann kann schon sein, dass man in der Bettlägerigkeit, viele der Betroffenen sind irgendwann auch bettlägerig, weil die Krankheit, wenn man immer wieder über seine Belastungsgrenzen hinweggeht, immer schwerer wird. Ja? Also man sinkt immer mehr in die Krankheit. Und dann kann es schon sein, dass ich mich im Bett umdrehe oder dass ich...
Und das ist dann schon zu viel, dieses Umdrehen.
Oder die Zahnbürste hochhebe und merke, mein Arm hält sie nicht und sie fällt mir aus der Hand. Ja? Aber es kann auch hier wieder sein, dass sozusagen die Rechnung erst in 24, 48 Stunden kommt.
Ja? Und wie kommt es, dass Sie als Psychologin relativ viel mit solchen Menschen zu tun haben? Also wie kommen solche Leute dann eigentlich in psychologische Behandlung und nicht in eine andere, die mir angemessener erscheint?
Ja, das ist so ein bisschen einmal, denke ich, immer wieder diesem Begriff geschuldet. Sie haben es ausgesprochen, myalgische Enzephalomyelitis, chronisches Fatigue-Syndrom, ein unfassbar schwerer Name. Und weil der so schwer ist und auch die Abkürzung MECFS, da wird sich oft verhaspelt und dann zeichnen das viele als CFS oder man übersetzt es gerade mal ins Deutsche und dann hat man...
Diese Erschöpfung, diese chronische Erschöpfung als zentrales Merkmal, das kenne ich. Das, also, ja.
Ja, aber eben, es ist noch nicht mal das zentrale Merkmal, weil wir dann von diesem CFS, chronisches Fatigue, zur Müdigkeit gehen. Und wenn man gefragt wird... Man ist beim Hausarzt und wird gefragt, ja, was ist los mit Ihnen, was führt Sie zu mir? Und man schildert natürlich erstmal, irgendwas stimmt nicht mit mir und ich bin kraftlos und müde. Und dann passiert es sehr, sehr, sehr schnell, dass man in so eine Richtung, na, ist da nicht irgendwie ein Burnout das Thema oder ist vielleicht alles viel und wer von uns hat nicht irgendwie gerade alles zu viel oder eine besondere Belastung? Ja, und auch wenn auf diese Frage Menschen so sagen, nö, eigentlich ist alles okay, ich weiß nicht, was mit mir los ist und die Blutwerte sind ohne Befund und man wird auch womöglich zu Fachärzten geschickt und auch nochmal das Herz gecheckt, alles ist wunderbar und an der Stelle kippt das dann relativ rasch in, dann schauen wir nochmal, was mit der Psyche ist, ja. Ja, und ein großes Problem ist auch, weil so manifest sich viele der Symptome so überlappen. Ja, also MCFS hat eine Menge Symptome, die sich dann eben nach bereits geringfügiger Belastung zeitverzögert verschlechtern können. Und zu denen zählt eben diese Entkräftigung, will ich immer nennen. Ja, also mit einem riesigen Krankheitsgefühl oder eben dieses Herzrasen, das man hat. Und das macht auch vielen Betroffenen, wenn der Arzt sagt, sie haben nichts, aber ich merke, mein Herz rast und es gibt keinen Grund. Und dann werde ich gefragt, macht es Ihnen Angst? Und ich sage ja. Und dann passiert es sehr schnell, dass man mit einer Überweisung einer Angststörung in der Psychotherapie landet. Und dann auch bei mir, ja.
Was für Fälle von Menschen kommen zu Ihnen und wie geht es Ihnen damit, also den Betroffenen, wenn sie mit dieser Diagnose, sie hätten ein psychisches Problem, zu Ihnen geschickt werden?
Vielleicht an der Stelle auch noch diese Entkräftigung und die dann auch als sind sie müde, ja, dann ist natürlich auch immer sehr schnell im Raum, hier könnte es sich um eine Depression handeln. Ja. Und auch da gilt, dass wenn man nur so ein bisschen nachdenkt, hat man so seine Gründe, ja, das setzt mir zu und das auch, ja. Und erstmal ist für einige Menschen, die da auch irgendwie so ganz unvorbelastet rangehen, ein guter Vorschlag, weil sie sagen, ah, da wird mir dann geholfen, das ist ja wunderbar, warum nicht zum Psychologen und da gucke ich mir das mal alles an. Ja, aber auch solche Patienten, die so in den ersten Zeiten der Pandemie zu mir kamen und sehr schnell klar war, als Psychotherapeutin kann man das ja dann überprüfen, ob eine Depression vorliegt, ob eine Angststörung vorliegt. Und da war von meiner Fachseite häufig nichts, ja. Und das, wenn ich dann Überweisungen gesehen habe auf den Angst-Depression-Stand, war ich schon sehr schnell dann skeptisch quasi geworden, ob das nicht schon wieder doch irgendwie etwas anderes ist im Long-Covid beziehungsweise MECFS.
Die Zahl der Erkrankten an MECFS ist ja durch die Corona-Pandemie enorm gestiegen. Also wir sprechen im Moment, glaube ich, von ungefähr 650.000 Betroffenen. Also hat sich ungefähr verdoppelt durch den SARS-CoV-2-Virus. Viele Betroffene erleben die Tatsache, dass ihre Krankheit als, ja, die hat eine psychische Ursache diagnostiziert oder wahrgenommen wird, als sehr stigmatisierend. Wie kommt das?
Es ist jetzt so ein bisschen ein Sprung. Einmal sind es die Patienten, die schon auch präpandemisch, also heißt vor der Pandemie, sehr lange von MECFS betroffen sind. Ja, und die sich erhofft haben, auch als dann die Pandemie kam und irgendwie auch diesen Betroffenen schnell klar war, was ich aus vielen Gesprächen dann erfahren habe, jetzt es ist zwar schrecklich, dass jetzt viele Patienten diesen Weg gehen, also dass ein Virus im Körper Einzug erhält und irgendwie genau das anrichtet, was wir hier seit Jahren, seit Jahrzehnten erleben, aber hatten damit die große Hoffnung, jetzt geht irgendwie so ein Ruck durch das Gesundheitssystem und das wird endlich richtig gesehen, weil die schon lange Betroffenen, die kennen das auch schon lange, dass sie als psychisch erkrankt behandelt, in Anführungszeichen, weil behandelt werden sie nicht, sondern eher abgestempelt werden. Ja? Das macht mürbe, das macht fassungslos. Ja? Also je nachdem, wie lange das einem schon widerfährt, das lässt einem resignieren. Das ist unfassbar und das raubt einem auch jegliche Kräfte, wenn man sowieso ein schwerst kranker Mensch ist und eigentlich wir alle aufwachsen mit so einem Gefühl, wenn man krank ist, dann geht man zum Arzt und dann hat er einen Plan und wenn es irgendwie komplizierter ist, dann geht man zum Spezialisten. Ja, aber dass man mit dieser Erkrankung immer wieder, das hat manchmal so was Kafkaeskes, in die gleichen Situationen gerät, auch wo man vielleicht verstanden und einem zugehört wird. Am Ende geht man aus diesem Behandlungsraum oder aus dieser Spezialambulanz wieder mit der berühmt-berüchtigten, in diesem Kontext F-Diagnose, heißt der Diagnose einer psychischen Erkrankung.
Es gibt diesen Begriff des Gaslighting, der da eine wichtige Rolle spielt, also dass die Wahrnehmung der Betroffenen nicht wirklich ernst genommen wird. Können Sie den kurz erläutern vielleicht, also was das bedeutet und was den so belastend macht für die Betroffenen?
Also der Begriff stammt aus so einem sehr berühmten Film, ja, Gaslicht. Und da ist sehr, sehr eindrücklich diese, ich glaube, es ist irgendwie eine fulminante Ehegeschichte. Und
ja, das ist ein Psychothriller auf jeden Fall.
Genau.
Auch, ja.
Und der Mann bringt die Frau im Grunde zunehmend um den Verstand, indem er immer wieder ihre Wahrnehmung aberkennt, indem er sagt, nein, das Telefon hat nicht geklingelt oder das lag da nicht oder da waren wir nie. Ja, also wenn man die eigene Wahrnehmung nicht nur angezweifelt, sondern so mit einer gütigen Milde aberkannt bekommt, dann ist das etwas, was einem fulminant zusetzt. Ja? Also das geht sofort wirklich ins Innerste, weil die eigene Wahrnehmung ist das A und O unserer aller Psyche, unseres Selbstverständnisses, dass man seinen Körper doch kennt. Und wenn auf einmal ich gesagt bekomme von einem Arzt, das kann nicht wehtun oder da übertreiben sie oder da müssen sie sich auch ein Stück weit zusammenreißen, wenn sie glauben, dass sie solche Schmerzen haben, dann ist das erstmal ärgerlich. Ja, und man empört sich, aber wenn man das überall und immer wieder hört und einem unterstellt wird, dass man irgendwie auch selbst bewirkt hat, zu viel, zu wenig gemacht hat, dann irgendwann gibt es einen Kipppunkt und dann zersetzt es einem innerlich. Ja? Und dann fängt man an, nicht nur sich zu hinterfragen, sondern sich in Frage zu stellen. Und dann schmieren ja, die Psychen so richtig ab. Wobei ich also auch jenseits von MECFS. Aber was ich mit diesen Menschen sehr, sehr, sehr erlebe, dass sie mit einer, also in der Regel unfassbaren Resilienz ausgestattet sind. Ja, also dass sie Dinge da erleben im Gesundheitssystem, immer wieder diese Situation, wer schon mit so einer großen Akte kommt und immer noch nach einem neuen Befund sucht, der ist ja im Grunde schon mit der Diagnose einer somatoformen Störung ausgestattet. Ja? Also die Definition von somatoformer Störung ist wiederholte Arztbesuche, die zu keinen Ergebnissen führen und dass der Betroffene dann immer wieder weitersucht und weitersucht. Ja? Und das ist nun mal so mit MECFS, wenn die Routineuntersuchungen eben nichts ergeben und dann kommt man in dieses Licht und dann, dass das so viele Betroffene verkraften und aushalten und da irgendwo es schaffen, bei sich zu bleiben, aber irgendwann, weil eben auch nicht nur der Körper wird von dieser zerstörerischen Krankheit befallen, sondern auch die Psyche, die Kraft braucht, dass man morgens aufsteht und wieder zuversichtlich in den Tag geht, das geht irgendwann an die Substanz und einem fehlt die Kraft. Ja. Und dann ist es letztlich, ja, das führt dann die Betroffenen zu mir, ja, dass sie sagen, ich halte es nicht mehr aus, mit Menschen hier dauernd im Kontakt zu sein, die mir nicht glauben, die mich hinterfragen, die mich gaslighten und ich brauche irgendwie, und wenn es nur so, fragen mich dann immer wieder Menschen, wenn ich ein einziges Gespräch mit ihnen haben darf, weil ich einfach einmal das Gefühl haben will, jemand aus dem Gesundheitssystem versteht mich oder eben sieht mich. Ja.
Es gab Ende letzten Jahres eine Pressekonferenz der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben, bei der darauf hingewiesen wurde, dass es viele junge Menschen mit MECFS gibt, die schwerst betroffen sind, die akut über den assistierten Suizid nachdenken und ein paar ihn auch schon in Anspruch genommen haben. Und diese Psychologisierung ihrer Krankheit scheint ein großes Problem für viele zu sein, bis dahin, dass sie sagen, ich weiß mir nicht mehr zu helfen, trotz der Resilienz, von der sie ja gesprochen haben, dass sie wirklich Gedanken wie, ich werde mir das Leben nehmen, weil das kein lebenswertes Leben mehr ist, haben. Können Sie das einschätzen? Also warum das diese Wucht hat oder welche, das muss ja drastisch sein, wenn man solche Gedanken dann hat.
Es ist ja im Grunde so sinnbildlich für die Hoffnungslosigkeit auch, dass sich irgendetwas ändert, wenn ich von Arzt zu Arzt laufe und immer wieder, solange ich noch laufen kann, irgendwann kann ich nicht mehr laufen, weil der Körper immer mehr abbaut und die Entzündung, die Autoimmunreaktion, alles, was da bei dieser Krankheit im Körper passiert, mir immer mehr zusetzen und irgendwann sind die Schmerzen zu stark und ich lieg da, ich vertrage kein Licht mehr. Die Reize, das sind die optischen, also das Licht, die Sensorik. Irgendwann muss ich mich so abschirmen, um nicht permanent von den Schmerzen überrollt zu werden. All das ist MECFS. Und wenn ich dann irgendwie noch über meine wenigen Kontakte oder einen kleinen Blick in Social Media sehe, dass jetzt wieder eine Psychosomatik-Studie behauptet, dass man mit Maltherapie an meiner Erkrankung etwas verbessern könnte, dass meine Lebensqualität dann steigt, dann verzweifelt man. Wo soll da noch Hilfe kommen, ja, wenn das so in so eine Richtung geht? Also, dass es nicht ist, dass man sich das so vorstellen muss, dass Betroffene da liegen und irgendwie sich überlegen, Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen, jetzt wegen der Psychologisierung und wegen des Gaslightings, sondern das ist im Grunde so sinnbildlich für, das wird doch auch nicht besser und ich sehe es doch, ja, also ich lande doch nirgendwo und ich habe die Kraft nicht mehr, noch 5 Jahre zu hoffen, ich halte es nicht mehr aus. Und dann ist der Gedanke, also dieses ganze Phänomen an fehlenden Hilfs- und Versorgungsangeboten, die letztlich dazu führen, dass man aufgibt, obwohl man so gerne weiterleben möchte.
Es gibt sehr viele ziemlich junge Betroffene von ME/CFS. Also ich glaube, deutlich mehr als die Hälfte, sie sind unter 40, aber es gibt auch viele Kinder und Jugendliche und sie haben, glaube ich, auch viel mit denen zu tun. Wie stellt sich denn für Sie dann dort die Situation dieser Betroffenen dar? Also gerade der Schwer- und Schwerstbetroffenen, die dann im Bett liegen, mit Augenmaske zum Teil drauf, weil sie kein Tageslicht mehr aushalten und vielleicht noch einen Gehörschutz oder so.
Es gibt so einen Begriff auch, die Millions Missing, die in keiner Statistik mehr auftauchen, die nicht mal mehr irgendwo diagnostiziert werden, die durch unser Gesundheitsnetz fallen. Und manche von denen, also es wird unfassbar mehr davon geben, die irgendwie noch die Kraft haben oder einen Angehörigen bitten, dass sie Kontakt mit mir aufnehmen. Und dann sind das manchmal kleine E-Mails, die... Also nicht manchmal, sondern solche E-Mails erreichen mich täglich unfassbar viele. Ja. Und die bitten um einen Kontakt und manchmal sind das Kontakte, die lediglich per E-Mail laufen. Manchmal geht es per Telemedizin, dass ich dann in den Bildschirm schaue, ein schwarzes Bild vor mir habe, irgendwo etwas schimmert, was vielleicht das Handy dann ist. Dieser Moment aber, sich quasi in deren Dunkelheit einzuschalten und dazuzukommen und sie wahrzunehmen und zu erkennen. Eine Patientin nannte es mal, dass sie zu mir ins Verlies runtersteigen. Das ist alles für mich. Ja.
Also Dankbarkeit, dass sie zu ihr kommen.
Und wahrgenommen werden, also dass ich sie sehe, ja.
Wir haben eine große Dekade zur Erforschung postinfektiöser Krankheiten. Die wurde Anfang des Jahres von der Bundesforschungsministerin ins Leben gerufen. Da sind viele Hoffnungen mit verbunden. Teilen Sie die?
Am Beginn, als das ausgerufen wurde, dachte ich, jetzt wird alles wirklich gut und jetzt ist so viel Geld da und fand das eine große Sache auch von der Regierung, dass sie diese Dekade ausgeschrieben hat. Aber es hat sich ziemlich schnell bewahrheitet, was ich so leise begann zu befürchten, nämlich, dass auf einmal all die, die schon so sagten, ja, Covid ist jetzt irgendwie vorbei und das gibt's ja alles gar nicht mehr, also wir haben abgeschlossen, auf einmal waren die alle wieder auf der Bildfläche und haben sich in Talkshows und in der Öffentlichkeit zu Wort gemeldet. Ja, also die Neurologie, die auch anlässlich der assistierten Suizide sich die Ansprüche, sage ich mal, an, da braucht es die Neurologen, wenn junge Menschen suizidal sind. Und wieder, diese jungen Menschen sind nicht suizidal, die wollen leben, aber sie halten das Leben nicht mehr aus. Ja? Also, da ist keine Neurologie und auch keine Psychosomatik und auch keine Psychiatrie zuständig. Aber all diese Disziplinen haben natürlich jetzt ein großes Interesse an diesen Forschungsgeldern, die ja unfassbar groß sind. Und das ist ein großes Problem, weil auch die Studien, die solche Einrichtungen machen können, sehr schnell vermeintliche Evidenzen schaffen, indem sie kleine Studien machen, in denen am Anfang ein Fragebogen vorgelegt wird und dann 12 Wochen später wieder. Die Fragebögen sind dann sehr unspezifisch, wie zum Beispiel die Lebensqualität. Ja. Noch dazu gehen diese ganzen Studien immer mit Patienten, die es noch irgendwie in Kliniken schaffen. Aber das Resultat ist, dass man dann vielleicht mit einem Score von 4 hingegangen ist und danach 6 ankreuzt in der Lebensqualität, weil einem zugehört wurde, Leute irgendwie einem gekocht haben, man entlastet war, dass jetzt irgendwas passiert. Und diese Evidenzen führen dazu, dass es nachher heißt, diese Therapien wirken. Und das ist ein großes, großes, großes Problem, ja, weil das für alle anderen, diese Schwerstbetroffenen, wieder die Botschaft hat, seht ihr, es gibt wirksame Therapien. Ihr müsst in Mal, in Bewegung, in sonst welche Therapien gehen. Und wer jetzt noch nicht sich helfen lässt, der will halt nicht. Und das ist die super fatale Botschaft. Diese 500 Millionen, die gehören in die biomedizinische Forschung und sonst nirgendwo hin.
Ist die Psychologie in dem Sinne dann eher in Anführungszeichen schädlich oder ist sie doch auch hilfreich im Umgang mit MECFS?
Na, ich bin Psychotherapeutin und ich sehe bei den Betroffenen, die Psychotherapie haben möchten, was ja auch ein Riesenunterschied ist, ob ich irgendwo hingeschickt werde, weil gesagt wird, guck du da mal, bei dir stimmt was nicht. Und ich finde gar nicht, dass bei mir was nicht stimmt, weil ich habe doch einfach nur Schmerzen. Aber es gibt viele Betroffene, die bei mir und eben auch meinen Kollegen, die jetzt im Netzwerk das mit aufbauen, da wissen, dass wir ihre Krankheit in keinster Weise psychologisieren. Also es ist im Grunde eine Psychotherapie, ohne zu psychologisieren. Und wir sind an der Seite der Betroffenen. Wir halten es mit ihnen aus, dass die Versorgung nicht vorhanden ist. Ja, dass auch aus meiner Praxis 95% meiner Patienten haben keinen Hausarzt, haben keine medizinische Versorgung, ja, wenn sie überhaupt aus ihren Wohnungen rauskommen. Sie bekommen nicht die Medikamente, die ihnen wenigstens symptomatisch Linderung geben würden, weil sie niemanden haben, der ihnen die verschreibt. Ja? Und auch wenn sie, was auch die allerwenigsten können, das Geld hätten, die Privatrezepte zu bezahlen, aber es stellt ihnen keiner diese Rezepte aus. Ja? Und für all diese Menschen sind wir Psychotherapeuten, die verstanden haben, dass MECFS eine schwere körperliche Erkrankung ist, aber die Betroffenen unter diesen Umständen, ja, wenn man so will, Beistand brauchen. Ja. Wir bieten einen Schutzraum. Im Grunde denke ich immer, wir als Psychotherapeuten, die MECFS begleiten, also Betroffene, wir müssen wieder überflüssig werden. Also wir müssen irgendwann so eine Bedeutung haben wie jetzt Psychotherapeuten für Patienten in der Onkologie, also mit einer Krebserkrankung, wo man auch selbst entscheiden kann, will ich jetzt eine Therapie, weil mit mir macht das schon sehr, sehr, sehr viel. Ja, aber man würde keinen Krebspatienten zum Psychotherapeuten schicken, anstatt irgendwie eine Chemotherapie zu machen.
Frau Grande, ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.